Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Genau in diesen Minuten stellt US-Präsident Donald Trump seinen sogenannten Friedensplan für den Nahen Osten öffentlich vor. Jener Plan, über den bislang noch keine Details bekannt sind, der aber schon vorab eher für Unfrieden gesorgt hat. Denn die Palästinenser haben den Vorschlägen aus Washington schon eine Abfuhr erteilt. Sie waren an der Ausarbeitung nicht beteiligt. Zudem werfen sie Trump Parteilichkeit vor zugunsten Israels. Wir berichten im Verlauf dieser Sendung ausführlich. Zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Israels Präsident Rivlin besucht Berlin. 10 Jahre nach der Aufdeckung von sexuellem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche bleiben viele Fragen offen. Der Wehrbeauftragte fordert eine schnellere Beschaffung für die Bundeswehr und die AfD-Bundestagsfraktion muss einen weiteren personellen Abgang hinnehmen. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die Bedeutung von Flüchtlingen für den deutschen Arbeitsmarkt. Aber beginnen müssen wir die Sendung mit dem ersten Corona-Fall in Deutschland. Ein 33-Jähriger aus Bayern hat sich demnach beruflich bedingt bei einer Kollegin aus China angesteckt. Überraschend ist das nicht wirklich angesichts einer globalisierten Wirtschaft. Zudem hat sich heute auch der Gesundheitsminister noch einmal zu Wort gemeldet und betont, Deutschland sei gut vorbereitet. Aber sicherheitshalber, so Jens Spahn, sollen die Meldepflichten verschärft werden. Michael Watzke.
Der Corona-Fall von Stockdorf bei München ist nicht nur die erste Infektion in Deutschland, sondern auch der erste direkte Ansteckungsfall außerhalb Asiens. Ein 33 Jahre alter Mitarbeiter der Autozulieferfirma Webasto im Süden Münchens hat sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die für eine Schulung nach Bayern geflogen war und bereits wieder in China ist. Die gute Nachricht vom behandelnden Chefarzt Clemens Wendner.
Dem Patienten geht es sehr gut, er ist fieberfrei, hat auch derzeit keine Atemwegssymptomatik mehr. Ich habe ihn heute Morgen mit meinen Oberärzten besucht. Er ist wach ansprechbar und ich würde auch das Statement wagen, dass er außer Lebensgefahr ist.
Chefarzt Wendner sagt, es sei noch nicht sicher, wann der Patient entlassen werden könne. Sein Klinikum München-Schwabing behandle den Fall mit äußerster Vorsicht.
Das möchte ich auch nochmal explizit betonen. Es besteht keinerlei Gefahr für Mitpatienten. Der Patient ist in einem Isolationszimmer mit einer Schleuse, sogar zusätzlich in einem Unterdruckzimmer untergebracht. Das wäre eine Maßnahme, die nicht erforderlich wäre. Wir sind in München in einer luxuriösen Situation, dass wir dies vorhalten.
Inzwischen untersuchen die Gesundheitsämter eine Vielzahl von Personen im näheren beruflichen Umfeld und die Familie des 33-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg am Lech. Seine Frau und sein Kind wiesen derzeit keine Krankheitsbefunde auf, heißt es im dortigen Landratsamt. Am mutmaßlichen Ort der Ansteckung selbst, dem Firmensitz des Autoteilebauers Webasto, ist die Stimmung an diesem Vormittag besonnen. Dieser Mann mit Nickelbrille und grauer Mütze verlässt vorzeitig seinen Arbeitsplatz in Richtung S-Bahn.
Ich gehe jetzt einfach mal nach Hause. Ist ja kein hoher Preis. Ich kann gut von zu Hause arbeiten insofern.
Die Firma Webasto hat eine Niederlassung in Wuhan in China. Dort ruht die Arbeit. Die 1000 Mitarbeiter in Stockdorf dürfen diese Woche im Homeoffice arbeiten, wenn sie wollen. 170 von ihnen sollen sogar zu Hause bleiben. Sie hätten sich im näheren Umfeld des Erkrankten aufgehalten und sollen Fiebertagebuch führen, teilte Unternehmenschef Holger Engelmann mit.
Wer länger als 15 Minuten mit den jeweiligen Mitarbeitern gesprochen hat und gleichzeitig auch einen Kontakt circa von 2 Metern hatte, der ist Kontaktgruppe 1. Diese Mitarbeiter werden informiert. Sie werden in der nächsten Woche für die nächsten 7 Tage zu Hause bleiben, werden ein entsprechendes Fieberhandbuch mehr oder weniger schreiben, über die Woche an ein Buch. Und wenn sie entsprechende Symptome haben, werden sie sich testen lassen.
In Berlin verkündet derweil Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die Behörden hätten die Lage unter Kontrolle. Alle verschiedenen Stellen arbeiteten gut zusammen.
Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering.
Das gelte auch und besonders für Bayern, sagt in München die Landesgesundheitsministerin Melanie Hummel.
Wir haben in Bayern die Taskforce Infektiologie. Das ist eine Spezialeinheit, wenn zum Beispiel am Flughafen ein Fall auftreten könnte, wenn eben hier Isolationsmaßnahmen eingeleitet werden müssen, um hier auch wirklich gut vorbereitet zu sein.
Im Ort Gauting, in der Nähe der Firma Webasto, geht man zumeist gelassen mit dem Ansteckungsfall um, wie diese ältere Dame.
Man darf sich nicht verrückt machen. Man muss aufpassen, wenn man heute erkältet ist, geht man zum Arzt vielleicht, wo man sonst nicht geht. Aber ich habe Gott sei Dank momentan nichts.
Doch in der Apotheke nebenan muss Besitzerin Elisabeth Zehetbauer im Minutentakt Kunden enttäuschen. die nach einem Mundschutz fragen.
Wir haben gestern alles versucht, wir haben auch alle verkauft und die sind an die 200 Stück.
Dabei betont Andreas Zapf, der Direktor des Landesamtes für Gesundheit in Bayern, es sei derzeit nicht erforderlich, einen Mundschutz zu tragen, es sei denn, man habe explizit mit Menschen zu tun, die in letzter Zeit im chinesischen Wuhan waren. Dann solle man sich an einen Arzt wenden oder die Hotline anrufen, die die bayerischen Behörden eingerichtet haben.
Der Bericht von Michael Watzke. Während also die Verantwortlichen in Deutschland zur Gelassenheit mahnen, stehen die Behörden in China mächtig unter Druck. Denn trotz der teilweise drastischen Maßnahmen wie Quarantänen für Millionenstädte breitet sich das Virus immer weiter aus. Entsprechend wächst auch die Kritik am Krisenmanagement. Steffen Wurzel.
Insgesamt sprechen die chinesischen Behörden nun von mehr als 4.500 bestätigten Infektionen. Die allermeisten Fälle betreffen den zentralchinesischen Landesteil Hubei. In der Provinzhauptstadt Wuhan ist die neuartige Viruserkrankung Anfang Januar zum ersten Mal aufgefallen. Überall in China hat sich große Alarmstimmung breit gemacht. Das Virus ist das Gesprächsthema Nummer eins. In allen 33 Landesteilen Chinas gehen viele Menschen nur noch mit Mundschutz nach draußen. Großveranstaltungen wurden abgesagt, die Schulferien wurden bis Mitte Februar verlängert und auch viele Betriebe verlängern die Frühlingsfestwoche. In zahlreichen Städten werden Nahverkehrsverbindungen gekappt. Die chinesische Staats- und Parteiführung demonstriert weiter Entschlossenheit. Weitere 2.500 Ärztinnen, Ärzte und Pfleger wurden nach Hubei geschickt. Die staatlichen Medien inszenieren den Kampf gegen das Coronavirus als nationale Aufgabe. Allerdings läuft längst nicht alles rund in China im Kampf gegen das Virus. In vielen Krankenhäusern herrscht Chaos. Die Menschen fühlen sich oft nicht genug informiert. Für Aufsehen sorgten gestern Online-Postings staatlicher Zeitungen. Sie veröffentlichten ein Foto, das angeblich ein neu gebautes Spezialkrankenhaus in Wuhan zeigen soll. Sehr schnell wurde aber klar, das Foto ist eine Fälschung. Es wurde aus einem Online-Katalog kopiert. Die Postings wurden inzwischen gelöscht. Doch angesichts solcher Lügen der Staatsmedien fragen sich viele Chinesinnen und Chinesen inzwischen, welche Informationen sie noch glauben sollen und welche besser nicht. Chinas Außenministerium hat gestern noch einmal deutlich gemacht, dass der Kampf gegen das Virus inzwischen absolute Chefsache ist. In einer Erklärung heißt es, Zitat, unter der starken Führung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei mit dem Genossen Xi Jinping in ihrem Kern müssen und werden wir die Schlacht gegen diese Epidemie gewinnen.
Aus Shanghai berichtete Steffen Wurzel. Bei den Palästinensern hat sich längst Ernüchterung breit gemacht, bevor der US-Präsident überhaupt die Details eines sogenannten Friedensplanes veröffentlicht hatte. Denn die Position Israels, sie dürfte gestärkt werden, nicht nur im besetzten Westjordanland, sondern auch im Jordantal. Ganz anders natürlich die Stimmung in Israel. Vorsorglich aber ist die Militärpräsenz schon einmal verstärkt worden. Benjamin Hammer.
Die israelische Armee schickt regelmäßig Kurznachrichten auf die Smartphones von Nahost-Korrespondenten. Am Nachmittag teilte die Armee mit, dass man weitere Infanterieeinheiten in das Jordantal schicken werde. Begründung: die aktuelle Lage. Jedem war klar, was die Armee mit dieser Umschreibung meint. In der Region gibt es die Befürchtung, dass es nach dem Auftritt von Donald Trump in Washington zu gewaltsamen Protesten von Palästinensern kommt. Im Gazastreifen kam es bereits zu Demonstrationen.
Wir haben uns auf Aktionen unmittelbar nach Ankündigung dieses Plans geeinigt, sagte ein Sprecher der islamistischen Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Im Rahmen dieser Aktionen werden Tausende auf die Straßen gehen und ihren Widerstand gegen diesen Deal zum Ausdruck bringen. Die Palästinenser lehnen den angestrebten Deal aus dem Weißen Haus ab. Nicht nur die Hamas, sondern auch die Fatah-Partei des palästinensischen Präsidenten Abbas. Seitdem Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte, gibt es keine offiziellen Kontakte mehr zwischen der US-Regierung und den Palästinensern. Die fordern einen Friedensplan, der sich an den Linien von 1967 orientiert und den Palästinensern den Ostteil Jerusalems als Hauptstadt eines eigenen künftigen Staates zuspricht. Doch mit diesen Leitlinien, die weiterhin von fast allen Staaten unterstützt werden, dürfte der Plan von US-Präsident Trump brechen. Der palästinensische Premierminister Steyer glaubt nicht, dass der Plan dem Frieden dienen soll. Er verweist auf das Impeachment-Verfahren gegen Trump und die Korruptionsanklage gegen Israels Premier Netanyahu. Dieser Plan dient der Rettung Trumps vor der Absetzung und der Rettung Netanyahus vor dem Gefängnis. Dieser Plan soll das palästinensische Problem eliminieren. Wir lehnen diesen Plan ab und bitten die internationale Staatengemeinschaft, an diesem Plan nicht teilzunehmen. Unser Volk wird seinen Widerstand laut und deutlich hören lassen. Die Führung der Palästinenser hat zu Tagen des Zorns aufgerufen. Ein Zorn, den die Hamas im Gazastreifen und die Fatah im Westjordanland mit ihren Sicherheitskräften durchaus in Schach halten können, wenn sie das wollen. Am Abend kommen Vertreter von Fatah und Hamas zusammen, um sich zu beraten. Was bemerkenswert ist, weil beide Bewegungen eigentlich eine jahrelange Feindschaft verbindet. Der israelische Verteidigungsminister Naftali Bennett gibt sich entschlossen. Er nennt das besetzte Westjordanland bei seinen biblischen Namen Judäa und Samaria. Der Staat Israel steht vor wichtigen Tagen seiner endgültigen Grenzziehung und der Ausweitung seiner Souveränität auf Judäa und Samaria. Ich höre die Drohungen, die von Seiten der Palästinenser kommen, aber uns kann nichts abschrecken. Unsere Armee ist auf jedes Szenario vorbereitet. Eine Rede von Donald Trump markierte schon einmal den Beginn einer neuen Phase der Gewalt. Nach dessen Jerusalem-Entscheidung vor 2 Jahren kam es zu Protesten der Palästinenser, teilweise gewaltsam. Es sind unübersichtliche Tage im Nahen Osten. Während sich der israelische Premierminister Netanyahu in Washington befindet, wurde er nun ganz offiziell wegen Korruption angeklagt. Der Generalstaatsanwalt reichte die entsprechende Anklageschrift bei einem Jerusalemer Bezirksgericht ein. Netanyahu, der in diesen Tagen nach eigenen Angaben Geschichte schreiben will, droht bei einer Verurteilung eine mehrjährige Gefängnisstrafe.
Der Bericht von Benjamin Hammer war das, und wie die Pläne des Weißen Hauses jetzt konkret aussehen, dazu gleich mehr gegen Ende der Sendung. 18.21 Uhr ist das. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk und damit ins Inland. Die Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren, die waren in den letzten Tagen allgegenwärtig. Letzte Woche die Veranstaltung in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, gestern dann in Auschwitz selbst, und heute nun ist der israelische Präsident Rivlin nach Deutschland gekommen. Bei den zahlreichen politischen Gesprächen und Treffen steht die Erinnerung an den Holocaust ebenfalls an erster Stelle. Sebastian Engelbrecht.
In der Aula des Moses-Mendelssohn-Gymnasiums, nicht weit vom Hackeschen Markt in Berlin, ist der Geist einer vergangenen, vermeintlich heilen Zeit zu spüren. Am Stuck, an den hohen Decken, an der Aura dieses Gebäudes von 1906. Über den Präsidenten Reuven Rivlin und Frank-Walter Steinmeier prangt auf einem Plakat der Satz des jüdischen Aufklärers Moses Mendelssohn: Nach Wahrheit forschen, Schönheit lieben, Gutes wollen, das Beste tun. Das ist die Bestimmung des Menschen. Steinmeier will von den Schülern wissen, warum sie sich für diese Schule entschieden haben. Er weiß, dass in den letzten Monaten viele von anderen Schulen auf das jüdische Gymnasium gewechselt sind, weil sie anderswo antisemitisch angepöbelt oder tätlich angegriffen wurden. Ein Mädchen berichtet von ihrer früheren Schule.
One teacher, she was very old.
Eine Lehrerin, sie war sehr alt, sagte mir, wenn Hitler noch am Leben wäre, wärst du tot. An diesem Punkt haben meine Eltern gesagt, das kann nicht wahr sein, du kannst nicht hier bleiben. Und so haben sie mich an die jüdische Schule geschickt.
Steinmeier und Rivlin hören zu. Sie beschwören die gemeinsamen Werte, Demokratie und Menschenrechte. Rivlin bekennt sich:
Wir merken, dass die Wellen des Antisemitismus, die Wellen des Hasses, die Wellen des Rassismus überall zu uns kommen. Und das verdirbt unsere menschliche Natur.
In times when there is around the world a new fascination.
In Zeiten, in denen es in der ganzen Welt eine neue Faszination für autoritäre Führung gibt, müssen wir außerordentlich vorsichtig und engagiert sein, indem wir zeigen, dass Länder wie Deutschland und Israel auf derselben Seite stehen, wenn es um die Verteidigung der Demokratie geht.
Die Stimmung im Raum ist ernst. Fast jeder der Schüler kann über eigene Erfahrungen mit Judenhass berichten oder von Erfahrungen berichten, die jüdische Freunde gemacht haben. Reuven Rivlin bemüht sich immer wieder, die ernste Stimmung zu durchbrechen. Er stellt sich als Ruvi vor und er preist Tel Aviv.
Tel Aviv is a great big apple.
Tel Aviv ist eine großartige Metropole. Wie in Berlin gibt es für Studenten und für junge Leute viele Orte, wo man ausgehen und gemeinsam ein kühles Bier heben kann. Ich habe das natürlich auf dem Machaneh Yehuda Markt in Jerusalem mit dem Bundespräsidenten getan.
Dann geht es wieder um die Ideale, die die Präsidenten gemeinsam mit den Schülern, den Rassisten und Antisemiten entgegenhalten. Steinmeier lobt den Austausch mit anderen Kulturen. Rivlin nennt alle Menschen Geschöpfe Gottes. Die Fragen der Schüler bleiben devot gegenüber den hohen Herren. Auch nachher kommt den Gymnasiasten kein kritisches Wort über die Lippen. Wie war's?
War sehr interessant, ja.
Ja.
Sehr interessant, ja.
Nein, war schon interessant.
Nach einer Stunde reisen die Präsidenten in schwarzen Limousinen ab, umschwirrt von verschiedenen Sicherheitsdiensten. Rivlin und er, sagt Steinmeier kurz zuvor, müssten sich auf morgen vorbereiten, auf ihre Reden im Bundestag.
Sebastian Engelbrecht war das über den Besuch des israelischen Präsidenten Rivlin in Berlin. Vor 10 Jahren, da wurden die ersten Berichte über die Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg bekannt. Was dann folgte, war ein Erdbeben für die katholische Kirche, das bis heute nachwirkt. Immer mehr Fälle von Missbrauch sind seither publik geworden und die Aufarbeitung dauert bis heute an. Aber sexuelle Gewalt gegen Kinder, gegen Jugendliche, das ist natürlich nicht nur ein Kirchenproblem. Das zeigen etwa die Missbrauchsfälle von Lüchte und Bergisch Gladbach. Heute nun hat der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung eine Zwischenbilanz gezogen. Claudia von Laak berichtet.
Eine nationale Kraftanstrengung, einen nationalen Pakt zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs. Das fordert der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, und erhält dafür erste Unterstützung von der Union und den Grünen. Röhrig zog am Vormittag eine gemischte Bilanz seiner Arbeit. Das Kinderschutz- und das Opferentschädigungsgesetz seien novelliert worden, die Verjährungsfristen verlängert. Außerdem könnten verdeckte Ermittler im Netz agieren.
Ich sage aber heute ganz klar, die bisherigen Fortschritte reichen überhaupt nicht aus, um sexuelle Gewalt in Deutschland konsequent einzudämmen.
Experten gehen davon aus, dass in jeder Schulklasse mindestens ein Kind sitzt, das Opfer sexueller Gewalt geworden ist. Jährlich 20.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch und von Kinderpornografie, also Missbrauchsabbildungen von Kindern, werden bekannt.
Maximale Reduzierung der Fälle ist erreichbar, wenn jeder uneingeschränkt seinen Beitrag leistet, wenn der Kampf gegen Missbrauch in Deutschland endlich verstanden wird als große nationale Aufgabe.
Parteien und Regierungen müssten in ihren Programmen und Koalitionsvereinbarungen die Bekämpfung des sexuellen Kindesmissbrauchs klarer verankern. Nötig seien konkrete Ziele und finanzielle Zusagen. Jugendämter, Beratungsstellen und Ermittlungsbehörden müssten dringend personell besser ausgestattet werden. Alle pädagogischen Einrichtungen bräuchten ein Schutzkonzept. Eine EU-konforme Vorratsdatenspeicherung sei nötig, so Johannes Wilhelm Röhrig.
Datenschutz darf nicht über Kinderschutz stehen. Täter und Täterinnen müssen sich in Deutschland vor Entdeckung fürchten, im Netz und auch in ihrem sozialen Umfeld.
Der Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch, forderte von der katholischen Kirche eine finanzielle Entschädigung der Opfer. Nach wie vor mangele es an Aufklärung, so Katsch, der in seiner Schulzeit am Berliner Canisius-Kolleg von 2 dort lehrenden Jesuitenpatern sexuell missbraucht worden war.
Beide Kirchen haben in den vergangenen Jahren Aufklärung und Aufarbeitung über den Umgang ihrer Institutionen mit Verbrechen ihrer Mitarbeitenden vielfach verschleppt. Erst jetzt beginnen sie sich ihrer Verantwortung zu stellen.
Die katholischen Bischöfe baten in einer Erklärung um Verständnis. Aufarbeitung brauche Zeit, man stehle sich aber nicht aus der Verantwortung.
10 Jahre nach Bekanntwerden der Missbrauchsfälle beim Canisius-Kolleg hat der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung heute eine Zwischenbilanz vorgelegt. Das war der Bericht von Claudia von Laak. Der Blick auf die Uhr, 18.29 Uhr ist es. Dass es um die Materialausstattung der Bundeswehr nicht zum Besten steht, das ist wohl allseits bekannt, auch wenn sich manches inzwischen deutlich verbessert hat. Doch was der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels von der SPD, heute in seinem jährlichen Bericht beklagte, das hört sich dann doch wieder ziemlich vertraut an. Klaus Remme hat die Einzelheiten.
Sein Jahresbericht sei naturgemäß ein Mängelbericht, erklärte Hans-Peter Bartels das Selbstverständnis des Wehrbeauftragten. So gesehen konnte Bartels aus dem Vollen schöpfen. Zwar gäbe es seit Jahren mehr Geld für die Verteidigung, doch die Trendwenden seien ganz überwiegend noch nicht spürbar.
Alle zu lösenden Probleme sind bekannt, beschrieben, analysiert, bewertet und konzeptionell irgendwie eingepreist. Aber bei jedem Truppenbesuch des Wehrbeauftragten tragen die Soldatinnen und Soldaten immer wieder die gleichen Sorgen vor. Zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie.
Es ist bereits das fünfte Mal, dass Hans-Peter Bartels als Wehrbeauftragter einen Jahresbericht präsentiert. Er selbst zitierte das täglich grüßende Murmeltier angesichts der sich wiederholenden Klagen über anhaltende Missstände. 20.000 Dienstposten oberhalb der Mannschaftsebene sind noch immer nicht besetzt. Die Zahl der jährlichen Neueinstellungen bleibe auf einem Allzeittief. Die Materiallage habe sich hinsichtlich der Hauptwaffensysteme nicht deutlich verbessert.
Es ist nicht nur zusätzliches Geld nötig, ebenso wichtig ist die innere Reform. Ohne innere Reform drohen die Trendwenden zu scheitern.
Die Materialbeschaffung bezeichnete Bartels als teilweise dysfunktional. Vom Rucksack bis zum leichten Verbindungshubschrauber müsse doch nicht alles neu erfunden, vergeben, getestet und zertifiziert werden. Man könne doch auch einfach mal kaufen.
Weg vom Grundsatz, dass für deutsches Militär immer alles Design sein muss, weil es sonst nichts taugt, hin zum IKEA-Prinzip. Aussuchen, bezahlen und mitnehmen.
Brandneue Hubschrauber, die man für viel Geld nachrüsten muss, um einsetzbar zu sein. Schiffe, die viel länger in der Werft liegen als angenommen. Fehlende Schutzwesten. Auf über 100 Seiten listet der Bericht Klagen und Mängel auf. Einzelne Punkte muten kurios an. So habe man in Eckernförde mangels Rauchmeldern in den Unterkunftsgebäuden des Seebataillons menschliche Brandwachen eingesetzt. Im Interesse der Verpflichtung, Leben und Gesundheit bestmöglich zu schützen, begrüßenswert. So schreibt Bartels, der Mehraufwand an Personal wäre jedoch vermeidbar gewesen. Angesichts der Diskussionen um das Thema Rechtsextremismus in der Truppe wiederholte der Wehrbeauftragte seinen Vorschlag, der zuständige militärische Abschirmdienst möge selbst jährlich über aktuelle Zahlen informieren. Er, so Bartels, habe keine eigenen Erkenntnisse, sondern frage im Ministerium lediglich ab.
Der MAD bearbeitete im Berichtsjahr insgesamt 363 neue Verdachtsfälle. 45 Soldaten wurden vorzeitig entlassen. Die Bundeswehr ist nach meinem Eindruck sensibel für das Thema. Extremisten können sich nicht darauf verlassen, dass Kameraden weghören oder wegschauen.
So viel zum Thema Rechtsextremismus. Insgesamt befasste sich der Wehrbeauftragte 2019 mit 3.835 Vorgängen. 2016 waren es noch 4.560. Seitdem ist die Zahl stetig gesunken und das bei leicht steigender Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten.
Klaus Remmel war das über den Jahresbericht des Wehrbeauftragten. Und wir bleiben noch in Berlin. Die AfD-Bundestagsfraktion, sie muss einen neuerlichen Abgang hinnehmen. Verena Hartmann hat ihr Bundestagsmandat niedergelegt und sie ist aus der Partei ausgetreten. Eine Begründung dafür lautet der Machtzuwachs des rechtsradikalen Flügels. Nadine Lindner berichtet.
Mit dem Austritt von Verena Hartmann schrumpft die AfD-Fraktion von 94 auf 89 Mitglieder. 5 Mitglieder haben ihr seit 2017 schon den Rücken gekehrt. Das ist so viel wie bei keiner anderen Partei im Bundestag. Via Facebook veröffentlicht die 46-Jährige ein Statement zu ihrem Austritt aus Fraktion und Partei, das es in sich hat. Hartmann erhebt schwere Vorwürfe. Der völkische Flügel der AfD vereinnahme die ganze Fraktion in Graben kämpfen und diejenigen, die sich gegen die, Zitat, rechtsextreme Strömung wehrten, würden gnadenlos aus der Partei gedrängt. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland wies am Mittag alle Vorwürfe Hartmanns zurück.
Es ist nie, muss ich sagen, in der Fraktion entlang Flügel oder Nicht-Flügel diskutiert worden. Und was die Partei betrifft, müssen sich ja nur die Wahlergebnisse und die gewählten Leute im neuen Bundesvorstand angucken. Da sehen Sie, dass das einfach eine falsche Wahrnehmung von Frau Hartmann ist.
Eine ähnliche Lesart vertritt Tino Chrupalla, der neue Parteivorsitzende der AfD, gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Er sagte, dass Hartmann persönlich nie in der Fraktion angekommen sei und sich sofort zerstritten habe. Hartmann, die Mitglied im Landwirtschaftsausschuss war, will dem Bundestag weiterhin als fraktionslose Abgeordnete angehören. Hartmann hatte 2017 Schlagzeilen gemacht, als sie mit dem sächsischen Bundestagsabgeordneten Jens Meyer in Streit geriet. Der drohte ihr damals an, sie fertig zu machen. Erst im Dezember war der sächsische AfD-Abgeordnete Lars Herrmann aus Partei und Fraktion ausgetreten. Er fürchte um seine Karriere als Bundespolizist, sollte der Flügel in der AfD zu einflussreich werden und eine Beobachtung des Verfassungsschutzes nach sich ziehen.
Informationen waren das von Nadine Lindner. Und wie bereits angekündigt, schalten wir jetzt nach Washington. US-Präsident Donald Trump präsentiert dort in diesen Minuten seine Pläne für den Nahen Osten, auch Friedensplan genannt, auch wenn ihn die Palästinenser bereits mehr oder weniger verworfen haben. Thilo Köstler, Sie verfolgen für uns diesen Auftritt des US-Präsidenten. Was hat er denn bislang gesagt?
Also es sind bisher noch nicht viele Details bekannt geworden. Es begann mit einem Schulterklopfen, mit einem langen Handshake zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Trump hatte gesagt, wir haben einen großen Schritt in Richtung Frieden vor uns. Die Regierungen in der Region würden realisieren, dass der Terror der gemeinsame Feind aller ist. Es gehe um die Hoffnung für die junge Generation. Zunächst mal, Herr Münchenberg, fällt natürlich auf, dass kein Palästinenser dort mit auf der Bühne steht, sondern nur in Anführungszeichen Benjamin Netanyahu. Das suggeriert eine gewisse Einseitigkeit. Die USA, so heißt es, seien nicht mehr der ehrliche Makler in diesem Friedensprozess, den man seit langem gar nicht mehr so nennen kann. Bei den Palästinensern nähert dann natürlich den Verdacht, dass sich Israel hier erhebliche Vorteile verschaffen könnte. Israel wurde von Donald Trump das Licht in der Welt genannt, ein Versprechen an das jüdische Volk, niemals die Vergangenheit zu vergessen. Und zu den Palästinensern sagte er, sie seien gefangen in einem Kreislauf aus Armut und Gewalt. Es gehe darum, eine gemeinsame Gelegenheit einer Win-Win-Situation zu schaffen auf beiden Seiten. Er hält an einer Zwei-Staaten-Lösung fest, so viel zum Inhalt, der bekannt geworden ist. Es soll eine Hauptstadt, eine palästinensische Hauptstadt in Teilen Ostjerusalems geben, wie es heißt. Die USA erkennen die Souveränität Israels über große Siedlungsgebiete im Westjordanland an. Man wird, Herr Münchenberg, die Details prüfen müssen, was damit gemeint ist, ob es tatsächlich um Annexion geht, was denn da genau israelisch sein soll in israelische Hoheit übergehen soll, was den Palästinensern am Ende weggenommen werden soll. Trump hat gesagt zu den Palästinensern, sie sollen aus ihrer Versorgungsfalle herauskommen. Es geht um eine Zukunft in Würde. Sie hätten die Chance, einen erfolgreichen Staat zu gründen. Sie sähen sich vor der Herausforderung gestellt, eine friedliche Koexistenz mit Israel zu wagen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sie gegen die Gewalt vorgehen, dass sie gegen den Hass gegen Israel vorgehen, dass sie aufhören damit, den Terror zu finanzieren, dass sie gegen die Korruption vorgehen. Insgesamt will er ihnen eine Periode von 4 Jahren zugestehen, um ihre Staatlichkeit vorzubereiten und mit Israel zu verhandeln. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Benjamin Netanyahu hat gesagt, dieser Friedensplan ist die Basis für kommende Verhandlungen. Und da wird man sich natürlich fragen, was soll da verhandelt werden? Und spielen die Prinzipien, die wir alle kennen vom Oslo-Abkommen, hier noch eine Rolle? Welche Formel hat die Formel Land für Frieden? Welche Bedeutung hat sie noch? Ist das Ganze eine Absage an das Prinzip der internationalen Vermittlung? Inwieweit fühlen sich beide Seiten noch an die UNO-Resolution gebunden? Kurzum, das sind noch viele Fragen offen, Herr Münchenberg, die hier zu klären sind.
Das Ganze umfasst ja auch 50 Seiten. Das heißt, da wird man nochmal genau nachschauen müssen, wie Sie schon sagten, Herr Köstler, was da genau drinsteht. Die Informationen sind ja erst seit wenigen Minuten auf dem Markt. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Beide, der US-Präsident als auch der israelische Ministerpräsident, stehen ja innenpolitisch mächtig unter Druck. Inwieweit hat das denn heute auch insgesamt schon auch eine Rolle gespielt?
Ja, ich glaube, das ist natürlich der Subtext, der hier mitläuft, dass beide Seiten ein gemeinsames Interesse an einer Regelung in ihrem Sinne haben und dass sie von ihren jeweiligen Problemen zu Hause auch ablenken wollen. Benjamin Netanyahu ist mit erheblichen Korruptionsvorwürfen konfrontiert, Donald Trump mit einem Impeachment-Verfahren, das ebenso hochkocht. Beiden Seiten ist es recht, jetzt mit ihrer Nahost-Initiative das heimische Publikum auf etwas anderes aufmerksam zu machen, als auf ihre eigenen Probleme. Beide stehen vor Neuwahlen, Benjamin Netanyahu am 2. März, Donald Trump am 3. November. Und beide Seiten erhoffen sich, mit diesem Nahostplan natürlich auch im Wahlkampf punkten zu können. Das hübscht die doch recht magere außenpolitische Bilanz von Donald Trump ein bisschen auf. Mit Nordkorea ist er nicht weitergekommen, mit Iran gibt es nach wie vor Probleme, die Folgen des Handelskrieges sind spürbar und so weiter. Da wäre ein Nahost-Deal natürlich ein großer, großer Erfolg für ihn. Aber so wie Donald Trump sich das vorstellt, wird es vermutlich nicht kommen. Die Palästinenser haben dem Friedensplan schon eine Absage erteilt. Und auch aus der Region sowie aus Russland sind sehr, sehr kritische Stimmen zu hören. Man wird also abwarten müssen, wie die Reaktionen ausfallen und wie die Details genau aussehen.
Informationen waren das von Thilo Kössler direkt aus Washington. Besten Dank dafür. Und damit gehen die Informationen am Abend hier zu Ende. Dankeschön für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.